Ich hoffe, das klappt. Genau. Wir haben die letzten Wochen, letzte Woche haben wir über Friede gesprochen. Was ist der Friede Gottes und wie wirkt er hinein? Und es hat mich sehr bewegt, euch bestimmt auch. Ja, wie Gottes Friede, und gerade eben hatten wir es auch in diesem Gebet, wie Gottes Friede alles andere übersteigt. Ja, die wirklich den Verstand übersteigt, wenn der Friede Gottes da ist. Und die Woche davor Freude. Ja, Freude hatten wir schon länger, das begleitet uns schon länger, das Thema, ja, überbordende Freude an Jesus, aber auch Freude im Dienst. Ja, wie kann ich Gott dienen mit Freuden? Wir hatten uns diesen Psalm angeschaut über die Freude, wie ich auch in dem, was ich alles tun soll, mit absoluter Freude drangehen kann. Und jetzt ist eigentlich die logische Folge, Friede, Freude, was ist das Dritte? Eierkuchen, oder? Friede, Freude, Eierkuchen. Also heute geht es um Eierkuchen. Und zwar, wer, ich weiß nicht, ob ihr tolle Rezepte habt, und also Eierkuchen, nein, Quatsch, es geht natürlich nicht um Eierkuchen. Friede, Freude, was gehört noch dazu? Es gibt tatsächlich, und wir hatten den auch schon, einen Vers in der Bibel, wo Friede und Freude und noch was Drittes vorkommt. Hä? Könnte sein, ist es aber nicht. Gerechtigkeit haben wir noch was? Wer bietet mehr? Friede, Freude, nicht Eierkuchen, sondern tatsächlich Gerechtigkeit. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese drei Dinge scheinen sehr wichtig zu sein im Reich Gottes. Ja, wenn es heißt, das Reich Gottes ist, also es heißt nicht, da ist auch ein bisschen Gerechtigkeit, da ist auch ein bisschen Friede und ein bisschen Freude, sondern es sagt, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, das Reich Gottes ist Frieden, das Reich Gottes, und Frieden haben wir gerade schon gehört, ja, wenn ich keine Angst mehr habe, dann habe ich Frieden, ja, bei Wilfried oder bei Bärbel. Das Reich Gottes ist Frieden, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das ist keine Option. Es ist nicht optional. Ich kann nicht sagen, ja, wäre schön, ich hätte Frieden, aber wenn es nicht ist, naja. Sondern es steht auch als wirklich in Befehlsform drin. Und ich bin begeistert darüber. Wir hatten das heute Morgen auch schon. Ihr werdet merken in der Predigt, vieles war schon da heute Morgen. Und da freue ich mich besonders drüber, wenn ich sehe, dass der Heilige Geist schon so eine Spur legt. Nämlich in diesem Wort, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, lasst euch versöhnen mit Gott, das ist ein Befehl, habt Frieden oder haltet Frieden miteinander, so viel an euch liegt. Ganz klar, ist keine Option, bei Freude hatten wir gerade eben, vorhin hat das Mechtel gebetet, hat gerade der Daniel gebetet, ja, freut euch, und wieder sage ich, freut euch, das ist keine Option, das ist ein Befehl, freut euch. Und wisst ihr was, Gerechtigkeit ist auch keine Option, Gerechtigkeit ist auch ein Befehl. Und wie oft Gerechtigkeit und Gerecht in der Bibel vorkommt, ist unglaublich. Es ist nämlich im Alten Testament mehr als 450 Mal, im Neuen Testament mehr als 180 Mal Gerecht und Gerechtigkeit, allein im Römerbrief über 50 Mal. Und der Römerbrief ist nicht sehr lang. Über 50 Mal taucht das Wort Gerecht oder Gerechtigkeit vor, je nach Übersetzung mehr oder weniger. Und auch die Anweisungen, die in Verbindung mit Gerechtigkeit vorkommen, sie machen diese Dringlichkeit absolut deutlich nach Gerechtigkeit. Im Alten Testament wird sehr deutlich, und das möchte ich gerne mal haben, 5. Mose 16, Vers 20 heißt es, der Gerechtigkeit und nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen, damit du lebst und das Land in Besitz nimmst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ist doch interessant, oder? Es steht da nicht, dem Land sollst du nachjagen, ja? Oder du sollst meinem Auftrag nachjagen, sondern hier steht, der Gerechtigkeit und nur der Gerechtigkeit sollst du nachjagen. Oder in Sprüche 21, wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Manchmal lesen wir so über das hinweg und ich sage, ja, wer der Gerechtigkeit nachjagt, aber jetzt mal ganz ehrlich, nachjagen, wenn ich nachjage, dann gehe ich nicht so und sage, oh, Gerechtigkeit, ja super, wenn ich das auch noch habe. Wenn ich der Gerechtigkeit nachjage, etwas nachjagen, stellt euch das mal bildlich vor, was das heißt. Nachjagen heißt doch, ich will das unbedingt bekommen. Ich muss das haben. Und ich werde nicht vorher stoppen, bevor ich das nicht erreicht habe, oder? Nachjagen, da ist so eine Dringlichkeit drin. Deswegen heißt auch der Titel jetzt dieser Predigt, seiner Gerechtigkeit nachjagen. Im Neuen Testament sind es etwas andere Worte, aber sie machen die gleiche Dringlichkeit deutlich. Gehen wir mal in die Bergpredigt, die ja Jesus selber gepredigt hat. Und er redet auch über Gerechtigkeit und sagt, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Eigentlich was Ähnliches wie dieses Nachjagen, oder? Hungern und dürsten heißt, ich möchte das haben, ich verlange danach und sie werden gesättigt werden, das heißt, sie werden das auch erreichen. Da ist so ein Verlangen da nach Gerechtigkeit. Oder dann, auch ganz bekannter Vers, Matthäus 6, auch in der Bergpredigt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich habe gemerkt, als ich das so vorbereitet habe, habe ich gemerkt, ich habe eigentlich immer bei diesem Vers, der mich ja schon jahrelang begleitet und auch eine ganz zentrale Rolle in meinem Leben gespielt hat, auch als es hier um Gemeindegründung ging, habe ich das immer, eigentlich immer nur den ersten Teil gelesen, trachtet nach dem Reich Gottes. Also im Sinn von, dass mir die Dinge wichtig sind, die Gott wichtig sind. Und da fiel mir das jetzt auf einmal plötzlich so auf, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und auch nicht nach Gerechtigkeit, sondern nach seiner Gerechtigkeit. Die Frage ist doch dann, okay, hier steht Reich Gottes einerseits und dann nach seiner Gerechtigkeit. Was ist das überhaupt, seine Gerechtigkeit? Wenn das nochmal extra so erwähnt wird? Und dann bei Paulus in den Briefen an Timotheus zum Beispiel, da sagt er auch, strebe nach Gerechtigkeit. Ja, strebe nach Gerechtigkeit, unter anderem, ja, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, aber auch strebe nach Gerechtigkeit. Im zweiten Timotheusbrief nochmal sagt er, strebe nach Gerechtigkeit. Also hier haben wir dieses Streben. Und dieses Streben, wenn jemand ein Streber ist, dann versucht er auch irgendwas zu erreichen, nämlich was Gutes eigentlich. Und trachten, das ist so ein ganz altes Wort, nach etwas trachten. Also ich benutze es nicht mehr im normalen Sprachgebrauch, aber trachten heißt auch verlangen, haben wollen, nachjagen. Also wir haben ganz oft in der Bibel dieses Verlangen, Trachten, Streben, Nachjagen. Und das sagt mir eigentlich, dass das sehr, sehr, was sehr, sehr Wichtiges sein muss. Es kommt vor bei diesen drei Dingen, ja. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und dann wir sollen dem nachjagen. Also keine Option, sondern wir jagen dem nach. Was ist es für eine Gerechtigkeit, der wir nachjagen sollen? Wie ist diese Gerechtigkeit? Und ich dachte, das Gerechtigkeit ist doch klar, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, oh, ist eigentlich gar nicht so einfach, was diese Gerechtigkeit ist. Und am Gerechtigkeitsbegriff, da haben sich wirklich die Philosophen über die Jahrhunderte regelrecht abgearbeitet. Das fängt an in der Antike, ja, Aristoteles, Platon. Die haben sich alle Gedanken gemacht über Gerechtigkeit, weil sie ja die Welt irgendwie gerecht gestalten wollten und haben alle eigentlich zu früh. Schnell zurück. Habt ihr schon gelesen? Und die haben sich wirklich abgearbeitet, ja, und die haben gesagt, wir wollen die Welt gerecht gestalten. Was ist eigentlich gerecht? Und sie haben so Gerechtigkeit als Tugend beschrieben, als Maßstab für gutes und faires Verhalten von Menschen. Und in der Regel haben sie gesagt, das bedeutet eigentlich, dass man Gleiches gleich behandelt. Das ist gerecht. Also Gleiche, in dem Fall Menschen, gleich behandeln, Gleiches gleich behandeln. Aber da stellt sich, und dann haben sie aber gemerkt, da stellt sich eigentlich schon die erste Frage, ist es immer gerecht, wenn alle gleich behandelt werden? Ist es wirklich gerecht? Und wenn man so die Lehrerausbildung macht, dann früher oder bis später begegnet einem immer, oder wenn man Erzieher ist oder irgend sowas, da begegnet einem immer ein Cartoon. Ja, da begegnet einem auf jeden Fall im Lauf seines Lehrerlebens und vielleicht einigen von euch auch schon begegnet. Und jetzt hätte ich den mal gerne. Damit es gerecht zugeht, erhalten Sie alle die gleiche Prüfungsaufgabe. Klettern Sie auf diesen Baum. Ist gerecht. Ja, alle werden gleich behandelt. Und ganz ehrlich, das ist natürlich ein Bild für Schule. Alle müssen die gleichen Dinge tun. Und wir sehen aber hier schon, die Voraussetzungen sind ja sehr unterschiedlich. Der Elefant muss auf den Baum klettern. Der Fisch, der im Wasser schwimmt, soll auf den Baum klettern. Aber gerecht, ist das Gerechtigkeit, wenn alle gleich behandelt werden? Und ihr seht schon allein der Gerechtigkeitsbegriff menschlicherseits, der menschliche Gerechtigkeitsbegriff, der ist eigentlich schon sehr, sehr schwierig, wenn man sich mit auseinandersetzt. Was ist gerecht? Und wer entscheidet, was gerecht ist? Und im Mittelalter, die ja bei allem Schlimmen, was passiert ist, sehr stark auf Kirche und Religiosität und Glauben fixiert waren, kam er drauf, dass Gerechtigkeit eigentlich keine menschliche Größe sein kann, sondern eine göttliche Größe sein muss. Es muss jemanden geben, der sagt, was gerecht ist, weil sonst es ist nicht möglich, jedem gerecht zu werden. Weil Gerechtigkeit immer von einem Maßstab abhängt. Und das haben die gemerkt und dann haben sie gesagt, okay, in dem Fall bestimmt einfach Gott, was gerecht ist. Das wurde natürlich später hinfällig. Später kam das Naturrecht in der Renaissance und dann später natürlich mit Kant, Aufklärung, kam diese sogenannte Vernunftethik, wo sie gesagt haben, wir müssen schauen, was ist vernünftig. Ja, und sie haben das von dem Maßstab abgekoppelt. Und bis heute, wo ja auch viele Diskussionen sind, soziale Gerechtigkeit, was heißt es? Wird ja immer wieder diskutiert und zwischen den Parteien ausgeknobelt, ja, was jetzt eigentlich wirklich gerecht ist. Ist es gerecht, dass ein Fußballer das 1000-fache verdient in einem Monat als von einem Arbeiter, der wirklich 8, 9, 10 Stunden rackert? Ist das gerecht? Oder Generationengerechtigkeit, ist es gerecht, dass immer weniger Arbeitnehmer für Rentner bezahlen, die immer mehr werden und immer länger leben? Ist das gerecht? Ja, das sind so viele, das sind jetzt nur menschliche Gerechtigkeitsbegriffe, aber wir merken schon, wir kommen da auf ein Gebiet, wenn du da keinen Maßstab hast, wird echt schwierig. Und so schlimm das Mittelalter war, in dem Punkt, glaube ich, in Bezug auf Gerechtigkeit, da hatten sie recht, es braucht einen Maßstab. Wir brauchen Gott als Maßstab in der Frage, was gerecht ist, sonst kommen wir gar nirgends hin. In diesen ganzen genannten Stellen aus dem Neuen Testament, die wir vorhin gelesen haben, wo es darum geht, nach Gerechtigkeit zu trachten, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten und danach zu streben, da kommt überall das gleiche Wort vor im griechischen Grundtext. Und das heißt die Kaiosune. Und das bedeutet zweierlei. Jetzt können wir gerade mal zum nächsten gehen. Das bedeutet einerseits, und das ist auch so diese menschliche Wahrnehmung von Gerechtigkeit, es bedeutet Gerechtigkeit im Sinn von Fairness und Rechtschaffenheit einer Person in Bezug auf seinen Charakter und sein Handeln. Und dieses Handeln, das hat praktisch nicht nur sich selber im Blick, sondern hat die ganze Gemeinschaft im Blick. Was ist für alle gut? Was ist gerecht für alle? Also nicht nur, was ist gerecht für mich, sondern was ist gerecht für alle? Das ist diese Fairness, Gerechtigkeit im Sinn von Fairness. Und das hat auch diese Bedeutung, auch in der Bibel. Es ist nicht abgekoppelt. Und das Zweite aber ist die Rechtfertigung im Sinne von Gerechtmachung. Also Gerechtigkeit im Sinne von, ich werde gerecht gemacht. Auch das, so beides steckt in diesem Wort drin. Und ich fange mal mit dem ersten an, Gott als Maßstab. Gott ist der Maßstab, was diese Nummer 1 betrifft, Gerechtigkeit, Fairness und Rechtschaffenheit. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Gott absolut fair, absolut gerecht, absolut rechtschaffen ist. Absolut gerecht in seinem Handeln, absolut gerecht in seinem Charakter, dass er niemanden übervorteilt, kein Ansehen der Person. Gott ist absolut gerecht in seinem Handeln, auch da absolut gerecht. Warum denken wir das? Erstens heißt es so über ihn, und ich habe jetzt nur stellvertretend für so viele Bibelstellen, wo es heißt, dass Gott gerecht ist, und die habt ihr bestimmt auch schon gelesen. Nehme ich jetzt mal Psalm 145, wo es heißt, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Das ist das eine, das ist aber das, was über ihn gesagt wird. Und spannend ist aber auch noch, dass Gott selber sich als Gerechtigkeit vorstellt. Er sagt nicht nur, ich bin irgendwie gerecht, sondern Jeremia 23, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Also hier ist natürlich von Jesus die Rede. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Seht ihr wieder diese Betonung? In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Jahwe Zidkenu. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Er nennt sich selber Gerechtigkeit. Er sagt nicht nur, ich bin gerecht, sondern ich bin die Gerechtigkeit. Jesus ist die Gerechtigkeit. Er wird verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Er ist die personifizierte Gerechtigkeit. Er ist so, er heißt so und er handelt so. Und Gerechtigkeit bedeutet ja auch sowas wie Treue, Zuverlässigkeit, Wahrheit, absolute Rechtschaffenheit. Und wenn er wirklich absolut so ist, absolut gerecht, dann ist auch sein Helfen, seine Liebe gerecht, aber auch seinen Strafen, oder? Wenn er selber die Gerechtigkeit ist, dann ist es auch gerecht, da wo Gott straft. Und er straft ja, wir lesen in der Bibel, dass er manchmal auch straft. Wenn er absolut gerecht ist, dann ist sein Heilen gerecht, das wir in der Bibel auch immer wieder lesen, aber auch sein Zerstören, das wir auch immer wieder lesen. Wenn er selber der Maßstab ist, wenn er selber die Gerechtigkeit ist, dann ist es auch gerecht, was er tut. Und auch Dinge, die uns menschlich vielleicht ungerecht erscheinen. Ich denke jetzt gerade an die Arbeiter im Weinberg, das Gleichnis kennt ihr, wo am Ende alle den gleichen Lohn bekommen. Voll unfair, oder? Das ist doch voll unfair. Die einen arbeiten 8 Stunden oder wie lange es war, die anderen nur 1 Stunde und sie kriegen alle den gleichen Lohn. Ist doch unfair. Das heißt, es gibt schon Dinge, die uns menschlich gesehen, sagen wir, das ist ungerecht. Das ist ungerecht, ist nicht fair. Hattest du jemals schon diesen Gedanken, dass Gott, ja, dass du gedacht hast, Gott ist nicht fair. Das ist voll ungerecht. Was mir jetzt da gerade geschieht, ja, und du sagst zu Gott, Gott, das ist unfair. Oder vielleicht bist du sogar jetzt in so einer Situation, wo du denkst, das ist einfach nicht fair. Was ich durchmachen muss, vielleicht was für ein Schicksal ich habe, weil ich es gerade mit was ganz Schwierigem zu tun habe oder verschiedene Verteilung von Gaben. Ja, die einen in der Gemeinde, die haben so viele Gaben und haben dies und jenes, sind materiell gesegnet und ich, was ist mit mir? Ist voll unfair. Interessant ist ja aber auch, dass man sich immer mit denen vergleicht, die mehr haben, ne, in irgendwas. Ich vergleiche mich selten mit jemandem, dem es schlechter geht und sage, Gott, das ist voll unfair. Hat es jemand von euch schon mal gemacht? Ja? In anderen Ländern, die, und ihr beschwert euch bei Gott und sagt, das ist so unfair, Gott, mach was dagegen. Das ist so unfair, dass es mir so gut geht. Nee, in der Regel sagen wir, sehen wir, was bei anderen denkt, oh Gott, das ist unfair. Ich will auch, dass es mir richtig gut geht. Also, das mit der Fairness und mit der Gerechtigkeit ist so eine Sache. Gott selber ist der Maßstab. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, woran wir uns halten können in diesen Situationen. Ja, wenn dieser Gedanke schon aufkommt, oh, unfair, was menschlich nachvollziehbar ist, dass wir dann sagen, okay Gott, du bist der Maßstab. Du bist der Maßstab. Du bist das Vorbild für jede Form von Recht und Gerechtigkeit. In der Bibel geht es weiter. Interessanterweise, ich glaube für uns alle ist völlig nachvollziehbar, dass Gott gerecht ist. Aber interessanterweise werden in der Bibel auch Menschen als gerecht beschrieben. Zum Beispiel Noah, von Noah heißt es, er war ein gerechter Mann. Von Hiob heißt es, er war ein gerechter Mann. Sogar von Lot, ja, der in Sodom und Gomorra gelebt hat, der war ein gerechter Mann. Die Eltern von Johannes dem Täufer, Zacharias, Elisabeth, das heißt von ihnen, sie waren gerecht. Josef, der Mann von Maria, heißt es, er war ein gerechter Mann. Der Hauptmann Cornelius, zu dem dann später Petrus ins Haus kam, von dem heißt es, noch bevor vor der Predigt von Petrus, noch bevor er sich bekehrt hat, heißt es, er war ein gerechter Mann. Und wisst ihr was? Es wird das gleiche Wort benutzt, das wir auch in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes, auf die Rechtfertigung haben. Hä? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass sie gerecht waren? Waren die wirklich absolut fair, zuverlässig, in völliger Übereinstimmung mit Gottes Willen? Nee, kann auch nicht sein. Warum? Im Römerbrief heißt es, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Ja, was jetzt? Ja, es heißt einerseits, die sind gerecht, aber andererseits steht im Römerbrief, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Was ist dann gerecht hier? Es ist interessant, im Alten Bund werden diejenigen als gerecht bezeichnet, die sich zu Gott halten. Man wird gerecht auch nie irgendwie für jemand anderen diese Bezeichnung verwenden, als für die, die sich zu Gott halten. Und Gerechtigkeit ist dann keine Fehlerlosigkeit wie die Gerechtigkeit Gottes, sondern drückt eigentlich diese Beziehung zu Gott aus, nämlich seine Gottesfurcht und seine Hoffnung auf Gott. Das heißt, diese Gerechtigkeit, die hier beschrieben wird, ist eigentlich diese Ehrfurcht vor Gott, diese Ehrlichkeit vor Gott und auch das Gehorchen wollen. Einfach diese Haltung, dieses Gehorchen wollen. Wenn wir lesen Psalm 36, 11, da heißt es, erhalte deine Gnade denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Das heißt, es sind Leute, die vor Gott kommen und sagen, Gott, ja, ich brauche dich. Ich halte mich zu dir. Und die werden als gerecht beschrieben. Oder von Johannes dem Täufer, und das war ja auch noch vor Jesus, da heißt es, denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Steht in Matthäus 21. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit. Was war der Weg der Gerechtigkeit? Was hat Johannes getan? Er hat die Leute zur Buße aufgerufen und zur Umkehr, sich Gott zuzuwenden. Und das ist der Weg der Gerechtigkeit. Tut Buße, kehrt um. Das bringt auf den Weg der Gerechtigkeit. Und das weist eigentlich schon voraus auf diese zweite Bedeutung von Gerechtigkeit im Sinne von Rechtfertigung, wie sie uns im neuen Bund in Christus begegnet. Gerechtigkeit im Sinne von Rechtfertigung. Und das finden wir, und deshalb ist auch so viel im Römerbrief, ja, wo es ja wirklich darum geht, wie wird man gerettet? Wie wird man vor Gott wohlgefällig? Wie kann das sein? Und da ist so vieles drin und da schauen wir uns mal einige Verse an. Römer 1, Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und Glaube drückt ja diese Beziehung zu Gott aus, diese Ehrfurcht vor ihm, diese Hingabe an ihn, dieses Sich-Halten an ihn. Und das ist der Weg der Gerechtigkeit. Das heißt, Gerechtigkeit liegt im Glauben begründet, im Glauben daran, dass er selber die Gerechtigkeit ist und auch die Gerechtigkeit tut. Und deshalb heißt es auch in Römer 5, Vers 18, wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Was war diese eine Gerechtigkeit? Das ist Jesus selber. Ja, Jesus selber ist die Gerechtigkeit. Das, was er am Kreuz getan hat, sein Charakter und sein Handeln. Eine Person. Ja, durch die eine Gerechtigkeit, durch eine Gerechtigkeit für alle. Das heißt, die Menschen, ja, das ist kein Gerechter, auch nicht einer, aber durch die eine Gerechtigkeit durch Jesus kommt Rechtfertigung des Lebens, also Gerechtigkeit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Römer 10, Vers 3. Und hier geht es jetzt um Leute, die ihn nicht erkannt haben, die ihm nicht nachgefolgt sind, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. Da heißt es, denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Das heißt, ihre eigene Gerechtigkeit. Was ist diese eigene Gerechtigkeit? Die eigene Gerechtigkeit ist das, was wir unter Fairness, unter Gerechtigkeit verstehen. Und die eigene Gerechtigkeit ist auch die Gerechtigkeit, die durchs Gesetz kommt. Gerecht ist, wenn man dies oder jenes tut. Wenn ich Leistung bringe, ja, wenn ich dem Folge leiste. Jetzt können wir argumentieren, ja, aber das Gesetz, das kommt ja von Gott. Müsste ja eigentlich gut sein. Aber es ist eine eigene Gerechtigkeit, wenn ich denke, ich kann diese Gerechtigkeit schaffen, ich kann gerecht sein. Wer von euch versucht, gerecht zu sein? Also ich versuche, gerecht zu sein, gerade als Lehrer auch, ja. Ich meine, das ist immer ein Thema, ist ungerecht, gerecht. Ich versuche, gerecht zu sein, aber es ist schon eine Frage, ist mein Maßstab, was ist gerecht oder ist es seine Gerechtigkeit? Und es gibt Menschen, die richten ihre eigene Gerechtigkeit auf, die im Prinzip auf dem Gesetz beruht. Und sie, das Schlimme dabei ist, das ist keine Lappalie, sondern damit unterwerfen sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes. Weil das ist was anderes und wir werden gleich noch dazu kommen. Was denn dieser ganz zentrale Unterschied ist. Philipper 3, Vers 9. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe. Hier kommt's nochmal, ja, dieser Gegensatz von meiner, unserer Gerechtigkeit und Gottes und seiner Gerechtigkeit. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Es ist so eine Betonung im Wort Gottes, dass die Gerechtigkeit allein aus Gott kommt. Und nicht aus unserem Abmühen, nicht aus unserer Leistung, nicht aus unserem gut gemeinten Versuch, ihm zu gefallen. Nicht mal das. Und jetzt kommt dieser Vers, den haben wir vorhin auch schon gehört. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. In dem Vers vorher hieß es, dass wir Gerechtigkeit aus Gott haben, aufgrund des Glaubens. Und jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter und es heißt, wir sind Gerechtigkeit. Und ganz ehrlich, ich habe fast angefangen zu heulen, als mir das irgendwie so richtig klar wurde, was das eigentlich heißt. So wie selber, erinnert ihr euch, Gott hat sich selber als Gerechtigkeit vorgestellt. Wer wurde als Gerechtigkeit vorgestellt? Jesus. Jesus ist selber die Gerechtigkeit. Er heißt so und er ist so in diesem Jeremia-Wort. Und jetzt heißt es, der Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde gemacht. Jetzt wird Sünde ist das genaue Gegenteil von Gerechtigkeit. Und der Gerechtigkeit heißt und ist, wird zur Sünde gemacht. Und was passiert? Diese Gerechtigkeit wird übertragen auf mich, sodass ich nicht nur gerecht bin, sondern ich bin die Gerechtigkeit. Ich bete so, dass der Heilige Geist uns allen zeigt, was das eigentlich heißt. Heiliger Geist, wirk du jetzt und zeig uns, was da eigentlich passiert ist am Kreuz. Zeig uns, was passiert ist, wie du zur Sünde wurdest, damit wir gerecht sind, damit wir die Gerechtigkeit selber sind in dir. Was bedeutet es, wenn wir nicht nur uns gerecht verhalten, sondern die Gerechtigkeit sind? Das ist eine Absolutheit, die nicht von unserem Verhalten abhängig ist. Die nicht von unserer Leistung abhängig ist. Und das ist krass. Ich kann sagen, ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin gerecht, ich bin die Gerechtigkeit. Genauso wie ich sagen kann, ich bin heilig. Ich bin heilig. Nicht, weil ich toll bin, sondern weil Jesus in mir ist. Ich bin heilig, weil ich gerecht gemacht bin durch seine Gerechtigkeit. Das ist menschlich. Ich denke, dass es euch ähnlich geht wie mir. Es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, oder? Wenn ich sage, er wird zur Sünde gemacht und ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin die personifizierte Gerechtigkeit. Sag das mal für dich selber. Ich bin die personifizierte Gerechtigkeit. Fällt einem nicht leicht, oder? Schwer. Das ist schwer, gell? Schwer? Ja, komme ich drauf. Aber das ist schwer. Und ich sage euch noch was, menschlich gesehen kriegt man das fast nicht über die Lippen. Und deshalb ist es auch nicht irgendwas, was ich jetzt hören kann, was da irgendjemand predigt. Und ich sage, ja gut, dann bin ich halt die Gerechtigkeit. Sondern, hey, da muss der Heilige Geist ein Werk an dir tun. Er muss das tun. Und es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und ich habe, glaube ich, nicht zum ersten Mal vielleicht, aber nochmal so richtig verstanden, was Jesus eigentlich über den Heiligen Geist sagt. Und zwar Johannes 16. Und das ist so einer dieser Schätze. Wir versuchen ja immer im Wort Gottes solche Schätze zu heben, oder? Zumindest sagt das Bärbel ja immer wieder, ja, wenn sie sagt, wir heben Schätze aus dem Wort Gottes. Und das, glaube ich, ist einer. Ja, also einer von vielen natürlich, ja. Johannes 16. Jesus redet über den Heiligen Geist und kündigt an, was dieser Heilige Geist tun wird. Ich sage euch die Wahrheit. Es ist nützlich für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Beistand ist der Heilige Geist. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Also ganz ehrlich, auf Anhieb, dass er uns überführt von Sünde und Gericht, ist mir völlig logisch. Oder? Das wissen wir. Erinnerst du dich, als du gläubig wurdest? Bei mir war das so, als ich so richtig einen Neuanfang mit Gott gemacht habe. Dann an dieses Gefühl, wo der Heilige Geist dir vor Augen führt. Und da komme ich jetzt zurück auf das, was Klaus gesagt hat, diese Heiligkeit Gottes. Und das ist eigentlich auch das, diese Gerechtigkeit Gottes. Eigentlich kannst du die Sünde, die Überführung von Sünde eigentlich nicht sehen, wenn du nicht zeitgleich auch überführt wirst von der Gerechtigkeit. Nämlich von der Gerechtigkeit von Gott, von der Gerechtigkeit von Jesus. Und du dann plötzlich siehst im Vergleich dazu, wo stehe ich eigentlich? Ich weiß noch, was das bei mir ausgelöst hat. Und am Anfang, ich weiß noch, ich war in jedem Gottesdienst, ich habe angefangen zu heulen, da waren Tränen. Wisst ihr, wovon ich rede? Weil ich so plötzlich diese Heiligkeit Gottes, von der du vorhin gesprochen hast, ja, weil ich die plötzlich so, weil die mich so ergriffen hat und ich eigentlich so richtig mich selber gesehen habe als rebellisch. Wieso war ich vorher so rebellisch? Wieso war ich so grundlos selbstherrlich? Wie kann das sein bei so einem Gott? So siehst du plötzlich dein bisheriges Leben und ich wurde regelrecht überführt von dem, was Gott eigentlich mit meinem Leben tun wollte und wie ich gelebt hatte. Und es hat mich so ergriffen, ich habe wirklich regelmäßig angefangen zu weinen, weil ich so erschüttert war auch darüber, wie man so einen heiligen, wunderbaren, herrlichen Gott so behandeln kann. Erschüttert über mich selber. Und vielleicht einige von euch, ihr könnt es nachvollziehen. Und es war wirklich dieser Wunsch da, eine bessere Gerechtigkeit zu erhalten als meine eigene. Weil ich gesehen habe, oh, wirklich absolut von Grund auf verdorben, absolut niederträchtig. Und ich habe begriffen, ich brauche eine andere Gerechtigkeit. So, es braucht diese Überführung von Gerechtigkeit, um überhaupt von Sünde zu überführt zu werden. Und der Heilige Geist zeigt dann, wie man diese Gerechtigkeit erlangen kann. Ja? Wie man in Gottes Augen für gerecht erklärt wird. Und das ist das, was der Heilige Geist aufzeigt, nämlich allein durch Jesus, weil er selber die Gerechtigkeit ist. Und dann heißt es, weil er zum Vater geht. Warum ist das die Gerechtigkeit? Ja, er überführt von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Die Himmelfahrt von Jesus beweist eigentlich mehrere Dinge. Die Himmelfahrt von Jesus beweist zum einen, dass er absolut gerecht war und ist. Das heißt, er wurde zur Sünde gemacht, aber er war absolut schuldlos selber. Sonst hätte der Vater ihn nicht auferweckt, nicht angenommen und nicht zu sich geholt. Das heißt, es beweist die absolute makellose Gerechtigkeit von Jesus. Und sie beweist zweitens, dass das Opfer, so wie er zur Sünde gemacht wurde, dass das Opfer angenommen wurde und der Zorn nicht mehr auf uns ist. Und es kann nur der Heilige Geist kann dir das vor Augen führen. Weil du fühlst dich unter Umständen immer noch schuldig, aber in dem Moment, wo wo du weißt, wer Jesus ist und dass er die absolute Gerechtigkeit ist, die dich zur Gerechtigkeit gemacht hat, dann weißt du, der Zorn Gottes ist nicht mehr auf dir. Und ich glaube, das beantwortet auch diese Frage. Es heißt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht und vergibt jede Schuld. Das heißt, wenn ich zur Gerechtigkeit gemacht bin, dann heißt es, die ganze Schuld für mein Handeln und Verhalten liegt auf Jesus. Wenn ich bekenne, ist er treu und gerecht. Und dann kann ich aber tatsächlich hingehen und im nächsten Augenblick sagen, und ich bin die Gerechtigkeit durch Jesus. Und dann ist eben nicht meine Gerechtigkeit, sondern ausschließlich seine Gerechtigkeit. Dann hat keiner von uns irgendeinen Grund zu sagen, ich bin halt schon ein bisschen gerecht. Hey, es ist nur noch seine Gerechtigkeit. Aber die gilt dann. Die gilt dann absolut, egal was du getan hast. Wenn du heute hier bist und du hast diese Gerechtigkeit so, ich will jetzt regelrecht sagen, angezogen, dann will ich dich dazu aufrufen. Zieh sie an. Akzeptiere, glaube, dass Jesus zur Sünde wurde, damit du die Gerechtigkeit bist. Hier und heute. Und ich hör auf, es irgendwie dich selber abzumühen, es Gott recht zu machen. Und das ist nicht einfach, es ist eine Bankrotterklärung. Es bedeutet, dass du selber aufhörst, dich abzumühen, Leistung zu bringen, damit du ja irgendwie von Gott angenommen bist, sondern es heißt wirklich zu kapitulieren, zu sagen, okay, deine Gerechtigkeit, weil es deine Gerechtigkeit ist, wird es meine Gerechtigkeit. Und das ist eine demütige Haltung und das ist nicht einfach, weil es gibt in uns diese Tendenz, doch noch was dazu zu tun, ja, doch noch irgendwie was tun. Und ich weiß, wovon ich rede, weil das ganz stark bei mir vorhanden war, in Teilen manchmal immer noch hochkommt. Ich war 2012 auf so einer Kurzbibelschule und dann hatten wir auch so einen Segnungsabend und dann kam eine, die eine sehr starke prophetische Gabe hat, kam auf mich zu. Und sie hat ein paar Aussagen getroffen, auch über Salbung, über Berufung, über die Aufgabe, die sie einfach bei mir sieht. Und dann hat sie aber noch Folgendes gesagt. Hinterher dann, ich habe mich schon gefreut, habe gedacht, jawohl, ja, voll auf ins Reich Gottes. Und dann hat sie gesagt, ich sehe aber auch die Tendenz in dir, etwas leisten zu wollen. Diese religiöse Prägung. Und Das hat jetzt mich betroffen, ja, das betrifft jetzt mich zum damaligen Zeitpunkt. Aber vielleicht hörst du auch mit und vielleicht betrifft es den einen oder anderen von euch auch. Diese religiöse Prägung, etwas Tendenz, etwas leisten zu wollen. Du sollst sehen, dass du Gott nichts zu bringen hast. Und du musst diesen Wunsch loslassen, jemand Besonderes zu sein. Ja, auch den Wunsch für Gott etwas Besonderes zu sein. Stattdessen Demut zu haben und zu verstehen, dass wir auch mit dem größten Eifer und mit der größten Hingabe nichts daran verbessern können, dass wir im Glauben durch Jesus komplett gerechtfertigt sind. Wir sind komplett gerechtfertigt und deine Hingabe und dein Eifer wird nichts daran ändern. Hey, das muss man erstmal schlucken, weil die Welt läuft so nicht. Ja, die Welt heißt Leistung, wirst belohnt. Bei Gott heißt es seine Gerechtigkeit. Als ich vor einigen Monaten mit einem Mann, der sehr große Schwierigkeiten auch mit dieser, ja, mit diesem Thema, ja, da regt sich Widerstand oder ja, aber wenn ich das und dieses tue, ja, wie ist das dann? Mit ihm über Gnade und Gerechtigkeit allein aus Glauben gesprochen habe, dann war er der Meinung, hä, das ist ja viel zu einfach. Ja, das ist doch viel zu einfach, da macht man sich doch viel zu einfach. Man muss doch was tun, um Gott zu gefallen. Man muss doch was tun. Und vielleicht regt sich bei dir auch der Widerstand und du sagst, aber ich muss doch was tun, um Gott zu gefallen. Und das ist ein Einwand, ein Vorwurf, der auch damals Paulus schon gemacht wurde, als er diese Art von Gerechtigkeit gepredigt hat. Damals schon. Und sie haben ihm vorgeworfen, wo ist es? Römer 3, Vers 8. Haben wir das auch? Ja. Und überhaupt, warum nicht noch, also er hat diese Gerechtigkeit gepredigt, hat gesagt, wir sind gerecht. Warum nicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, tun wir doch Böses, damit Gutes dabei herauskommt? Ja, das ist jetzt auch diese Frage im Sinn von, ja, aber wenn ich doch was tue, das ist doch dann nicht die Gerechtigkeit. Einige, die schlecht über uns reden, behaupten ja sogar, dass es das sei, was wir lehren. Aber die, die uns so etwas unterstellen, trifft Gottes Gericht mit vollem Recht. Was sagt der Paulus hier? Der sagt, ganz und gar nicht ist es das, was ich lehre, dass es dann egal ist, was wir tun. Ganz und gar nicht, sondern Paulus ruft selber zur Gerechtigkeit auf, aber zu seiner Gerechtigkeit. Für Paulus entsteht der Aufruf, auch gerecht zu sein im Sinn von Charakter und Handeln, Charakter und Taten, nicht aus dem Gesetz heraus. Und das ist der entscheidende Unterschied. Du sollst versuchen, so gerecht zu sein wie Gott, sondern liegt im Glauben selber begründet. Römer 6, Vers 2 sagt ganz klar, wenn wir im Glauben mit Christus gestorben sind, wie sollten wir dann noch in der Sünde leben können? Ja, Paulus schließt es kategorisch aus und sagt, nee, es ist einfach nur umgekehrt. Wir sind zur Gerechtigkeit gemacht und es wird dazu führen, dass wir auch gerecht sind nach Wort und Tat. Nach Charakter und Tat. Es wird dazu führen. An Christus glauben, in Christus sein, seinen Geist wirken lassen. Das schließt automatisch ein, dass ich nichts anderes mehr will, als dem Herrn zu gefallen. Aber die Reihenfolge ist eine andere. Und der Aufruf zur Gerechtigkeit ist dann nicht ein Aufruf, versuch mal so gerecht zu sein wie Gott, sondern ist der Aufruf, lass dich gerecht machen von Gott. Und dieses Gerechtsein folgt dann daraus. Die Reihenfolge ist nicht egal, weil sich, wenn ich wirklich ihm folge, wenn ich gerechtfertigt bin und ihm folge, das wird sich im menschlichen Bereich auswirken. Es ist auch nicht egal. Paulus sagt nicht, Hauptsache ihr seid gerechtfertigt, dann könnt ihr machen, was ihr wollt, sondern er sagt, wenn ihr kapiert, dass ihr die Gerechtigkeit seid, ihr werdet alles daran setzen, ihm zu folgen, der Gerechtigkeit zu folgen, ihr nachzujagen. Ja, ihr könnt nicht anders. Und es ist ganz und gar nicht egal, wie du dann lebst. 1. Johannes 3, sagt der Johannes, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Das ist, glaube ich, das Nächste. Gerechtigkeit führt zu Gerechtigkeit, ja? Niemand verführe euch. Wenn da also Leute kommen und sagen, ja, du bist gerecht gemacht, jetzt ist, lass mal grad sein, ist gar nicht so wichtig, wie du jetzt lebst, Hauptsache du bist die Gerechtigkeit. Nee, so nicht, sondern Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Das heißt, der Gerechte tut, weil er gerecht ist, tut er die Gerechtigkeit. Und es gibt diesen verbreiteten Spruch, den ich so blöd finde, wirklich, den habt ihr bestimmt auch schon gehört, wo es heißt, ja, Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Hey, wenn ich sowas höre, da könnte ich voll abdrehen. Ja, habt ihr schon mal gehört, den Spruch? Ja, man will sich irgendwie vor den anderen entschuldigen, man will nicht elitär gelten, man will nicht sagen, ja, die Christen sind besser. Ja, sondern man sagt, ja, die Christen sind auch nicht besser, aber sie sind halt besser dran, weil sie irgendwann gerettet werden. Hast so einen Schmarrn, echt. Jesus selber sagt, Matthäus 5, wieder in der Bergpredigt, wo er doch viel über Gerechtigkeit gesagt hat, sagt er, ich sage euch, und er redet jetzt zu den Jüngern, ja, zu denen, die ihm zuhören, zu denen, die sich zu ihm halten und sagt, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also von wegen egal. Ja, und Jesus sagt, wenn sie nicht weit übertrifft, was war denn das, diese Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, das war die aus dem Gesetz. Das heißt, Jesus geht davon aus, wenn du gerecht gemacht bist, weil du das Gesetz nicht mehr befolgen musst, das ist ja diese Gerechtigkeit, die sowieso diese andere Gerechtigkeit bei weitem übertrifft, dann wirst du aber definitiv auch gerechter sein. Warum? Jesus kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und ganz ehrlich, wir werden nach Gottes Willen leben, wenn wir ihn lieben, wenn wir gerecht gemacht sind. Gerade im Römerbrief, ja, heißt es, wo so viel von Gerechtigkeit aus Glauben geredet wird, wird auch die Konsequenz von Gerechtigkeit klargestellt. Nämlich Römer 6, Vers 13 heißt es, stellt euch Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Wieso als Lebende aus den Toten? Weil wir gerecht gemacht sind. Also sind wir vom Tod ins Leben übergegangen. Und dann heißt es aber weiter, stellt euch Gott zur Verfügung und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das ist doch interessant. Diese Gerechtigkeit kann jetzt nicht mehr die sein, die von den Toten ins Leben rüberbringt, nämlich die Rechtfertigung, sondern er sagt, ihr seid jetzt die Gerechtigkeit geworden, so, jetzt stellt euch als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung und jetzt geht es an Charakter und an Tat. Weil es jetzt möglich ist. Oder Römer 6, Vers 18, freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Aber nicht wieder unter das Gesetz, sondern diese Gerechtigkeit, die aus der Freiheit, die aus der Beziehung zu Gott erwächst. Römer 6, Vers 16, ihr seid Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Seht ihr da was? Das heißt, Gott sagt, ihr seid die Gerechtigkeit, aber jetzt stellt eure Glieder auch Gott zur Verfügung, der Gerechtigkeit. Wenn ich jetzt das Ganze zum Schluss jetzt nochmal anschaue, was heißt seiner Gerechtigkeit nachjagen? Dann will ich einfach nochmal 5 Punkte herausheben, die aber zusammenhängen, ja. Nummer 1, seiner Gerechtigkeit nachjagen, heißt, ich lege mich fest, nicht meine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, also versuchen, irgendwie gerecht zu sein, sondern allein Gottes Gerechtigkeit zu suchen und mich darauf zu verlassen. Das ist eine Entscheidung, die könnt ihr hier und jetzt treffen. Und ich wünsche mir, dass ihr das tut. Das bedeutet auch, dass seine Wertmaßstäbe als völlig gerecht akzeptiert werden. Dass ihr sagt, okay Gott, verstehe ich jetzt nicht, finde ich menschlich gesehen ungerecht, aber wenn du sagst, das ist so, dann ist es so. Und ich behaupte, es ist gerecht, weil du sagst, dass es gerecht ist. Das ist eine Art von Kapitulation vor Gott und zu sagen, ich verstehe es nicht, es ist unverständlich menschlich, im Moment zumindest, aber es ist völlig gerecht, weil du der Maßstab bist, Gott. Das ist eine Kapitulation vor Gott. Auch diese Entscheidung kann man treffen, hier und heute. Der Weg der Gerechtigkeit ist ein Weg von Buße und Umkehr, von Stolz. Ich entscheide mich, Buße zu tun, zu Gott umzukehren, da wo ich abgewichen bin. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. So, wenn ich Gerechtigkeit nachjage, dann akzeptiere ich nicht nur, dass Gott absolut gerecht ist, sondern ich sage auch, ich kehre um. Ich kehre um. Ich tue Buße. Und das ist nicht so einfach, ja. Das ist sogar relativ schwer, sich von der eigenen Leistung zu lösen. Das ist sogar sehr schwer. Das ist eine Bankrotterklärung. Hast du diesen Bankrott schon erklärt? Und jetzt kommt das, was mich persönlich am meisten ergriffen hat. Der Gerechtigkeit nachjagen heißt, einer Person nachjagen. Ich habe nur mal so richtig begriffen, dass eigentlich Gott nicht nur einfach gerecht ist, sondern er ist die Gerechtigkeit. Und er hat die Gerechtigkeit aufgegeben im Sinn von, er hat sich zur Sünde gemacht, damit ich die Gerechtigkeit werde. Aber wenn er die Gerechtigkeit ist, dann ist die Gerechtigkeit eine Person, die Gerechtigkeit ist und Gerechtigkeit heißt. Und in Jesaja 51, Vers 1 heißt es, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Und plötzlich fiel mir auf, ja klar, der Gerechtigkeit nachjagen heißt den Herrn suchen, dem Herrn nachjagen. Der Gerechtigkeit ist eine Person, das ist keine Tugend, das ist keine tolle menschliche Tugend, die Gerechtigkeit ist eine Person und der kann ich nachjagen. Und was wird denn dabei rauskommen, wenn ich dieser Person nachjage, wenn ich mich Gott unterordne, wenn ich sage, Herr, deinen Willen will ich tun. Und jetzt komme ich zu dem, was Elia hier weitergegeben hat, vorhin. Sich dem Geist Raum zu geben, das zu tun, was er sagt, hört, ja, das, was du vorhin weitergegeben hast, hört auf das, was er sagt und dann tut das. Tut das, was er sagt. Wird da Ungerechtigkeit dabei rauskommen? Dann muss ich mich doch nicht danach streben, gerecht zu sein, sondern wenn ich tue, was er sagt, dann hat er sich schon überlegt, was gerecht ist und ich tue es einfach. Und ich muss mir über gerecht oder ungerecht oder keine Ahnung was, keine Gedanken machen. Das heißt, ich jage nicht der Gerechtigkeit als Tugend nach, sondern ich jage ihm der Gerechtigkeit nach. Und das, was ich tue, wird das sein, was er möchte und es wird immer gerecht sein. So, seiner Gerechtigkeit nachjagen heißt ihm nachjagen. Seiner Gerechtigkeit nachjagen heißt ihn zu suchen, ihm nachzujagen. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Und da Elia hat vorhin gesagt, ich bin einfach nur begeistert, wie Gott es bestätigt durch dieses Wort. Er hat gesagt, wenn du das tust, was er dir sagt, es wird Freude kommen, überbordende Freude, weil er selber die Freude ist, weil er selber der Friede ist, weil er selber die Gerechtigkeit ist. So lasst uns ihm nachjagen, seiner Gerechtigkeit, ihm selber, unserem Gott, diesem herrlichen Gott. Lass uns eine Zeit haben, wo wir vor Gott kommen, jeder von uns. Ich weiß, es ist schon spät, aber lass uns diese Zeit nehmen. Ich werde es auch hier noch dran lassen, vielleicht können wir das wirklich am Beamer dran lassen. Der ein oder andere kann nochmal draufschauen und wirklich vor Gott auch Entscheidungen treffen, vor ihn kommen, im Gebet, jeder für sich und zu sagen, okay, das will ich, das möchte ich.